Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Martina Weihrauch, Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung in Brandenburg. Herzlich willkommen im Studio. Schönen guten Tag.
Ja, hallo. Schönen guten Tag.
Wir schauen gemeinsam auf diesen Tag und seine Nachrichten. Unter anderem geht es heute um den wahrscheinlich prominentesten Covid-Kranken, den wir gerade haben, Donald Trump. Aber wir schauen auch ein bisschen voraus. Morgen der große Feiertag, Tag der Deutschen Einheit. Frau Weihrauch, Sie waren ja damals nah dran als Referentin beim DDR-Ministerpräsidenten Lothar de Maizière. Wir werden uns gleich ausführlicher Zeit nehmen, um über unser Land, um über den Stand der Einheit zu sprechen. Aber ich wollte jetzt eigentlich am besten mit Ihnen anstoßen. Hätte gedacht, so ein Gläschen Rotkäppchen-Sekt wäre ja eigentlich perfekt. Aber wir haben nur jetzt profanen Kaffee, Sie haben Tee. Ne?
Ja, so ist es.
Aber wir können ja gleich mit Worten feiern. Davon haben auch die uns zuhören, mehr. Schönen guten Tag an Sie. Schön, dass Sie dabei sind. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. Wie auch immer Sie uns hören, guten Tag.
Deutschland ist wieder ein. Deutschland ist wieder souverän.
Nachdem wir nun durch einen Weg nach Europa unsere Einheit gefunden haben, sollten wir ein gutes Beispiel geben für die Vereinigung des ganzen Europas.
Ich bin jetzt 64 Jahre alt, aber ich kann mich eigentlich an keinen Tag erinnern, in dem man so viel Anlass zur Freude und zur Dankbarkeit hatte.
Bald 30 Jahre liegen sie zurück, diese Originalstimmen, die wir gerade gehört haben, der 3. Oktober 1990. Hans-Jochen Vogel war gerade die Stimme, der damalige SPD-Chef, der sich so wie viele andere sehr gefreut hat. 30 Jahre deutsche Einheit gibt es und gilt es zu feiern. Die zentralen Feierlichkeiten sind dieses Jahr in Potsdam, Arbeits- und Wirkungsstätte meines heutigen Gastes, Martina Weihrauch, Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung. In der Zeit der friedlichen Revolution als Fachfrau unter anderem am runden Tisch, als Referentin für die völkerrechtlichen Fragen der deutschen Einheit beim letzten Ministerpräsidenten der DDR bei Lothar de Maizière. Frau Weihrauch, es gibt so unglaublich viel, über das man reden kann bei diesem Thema. Ich fange mal mit einem Gedanken an und frage mich, wie es Ihnen geht. Ich muss mich beim 3. Oktober immer unglaublich anstrengen, so richtig in Feststimmung zu kommen. Und das geht mir so ganz anders bei den anderen großen Daten, die wir hier haben. Natürlich der 9. November, Mauerfall, aber auch so Daten wie der 9. Oktober, der Tag der ersten richtig großen Demonstration in Leipzig damals. Ist dieser 3. Oktober vielleicht schon so einer der ersten Fehler gewesen der Einheit?
Ach naja, ob das jetzt ein Fehler war oder nicht, man kann sowas ja nicht verordnen, sich zu freuen oder nicht zu freuen. Heute habe ich eine ganz süße Mail gekriegt von meinem Onkel aus Lichterfelde. Ich bin so eine durchgeschnittene Familie gewesen und der schrieb mir, ach ich denke noch 1990, wie ihr in unserem Garten wart. Ja, wir waren gar nicht 1990 in ihrem Garten, sondern wir 89 haben wir die große Fete gemacht, am 11. November.
Okay, also zwei Tage nach dem Mauerfall.
Daran merkt man, dass es sozusagen auch in Berlin alles verwurstet wird von den Themen und von den Tagen. Und deswegen, so ist es und fertig.
Okay, also keine Debatte darüber, ob man nicht doch einen besseren, einen anderen Tag finden würde.
Ist nicht wichtig.
Gut, es gibt ja so zwei große Tendenzen jetzt in diesen Erinnerungstagen. Das haben wir schon im letzten Herbst gemerkt, Mauerfalljubiläum. Dann ist es so ein bisschen ruhiger geworden. Das große C hat alles so ein bisschen überlagert. Aber jetzt sind wir wieder da. Also diese beiden großen Tendenzen, einerseits Schulterklopfen kollektiv, auch vielleicht so ein bisschen Verklärung manchmal. Und dann die andere Variante, also dass man das Negative betont, das, was nicht gelungen ist, auch so das, was hätte anders sein müssen. Was brauchen wir aus Ihrer Sicht?
Wir brauchen alles. Also ich bin ja wirklich Verteidigerin einer antitotalitären Sicht. Und ich finde dieses Einheitsgeschwurbel, wenn wir jetzt alle einer Meinung sind, finde ich schon totalitär. Und die größte Freude, die wir haben können, ist, dass wir diese Verfassung haben. Das ist für mich die große Freude der deutschen Einheit.
Dieses Grundgesetz, meinen Sie?
Dieses Grundgesetz.
Ich meine, da könnte man ja jetzt schon anfangen und sagen, dieses Bonner Grundgesetz, das dann auf einmal für alle galt. Und es gab ja viele, die damals gesagt haben, warum ist das denn jetzt nicht der Moment, wo wir dann wirklich eine gemeinsame Verfassung machen?
Ja, und das Interessante ist, was mir auch auffällt, dass wir eben nicht das diskutieren, wie es vor 30 Jahren war, sondern wir haben auch ganz viel zeitgeschichtliche Forschung. Und Stichwort Verfassung, habe ich jetzt viele aktuelle Doc-Filme gesehen, wo ich sage, ihr, die Protagonisten, die jetzt gefragt werden, habt ihr 30 Jahre Forschung, zeitgeschichtliche Forschung, aber auch rechtstheoretische Forschung nicht mitbekommen? Denn das Interessante war, dass ich auch eine riesige Verteidigerin einer gemeinsamen Verfassung war. Es klingt ja auch ganz bombastisch. Aber wir jetzt wissen, es ist ein bisschen mehr Gleichberechtigung reingekommen und es ist ein bisschen mehr Umweltschutz reingekommen. Aber sonst waren alle enttäuscht. Aber wir wissen jetzt, dass ganz viel reaktionäre Kräfte schon damals an der Verfassung knabbern wollten. Und wenn wir die wirklich aufgemacht hätten nach der Vereinigung, vorher haben wir es ja gar nicht geschafft zeitlich, wir hätten die nie wieder zugekriegt. Und was wir eben nicht diskutieren, dass eben nicht Westdeutschland homogen als Einheitsstaat und Ostdeutschland homogen als Einheitsstaat zusammengeklatscht wurden, sondern dass wir 16 Länder sind. Und diese Energie der Verfassungsdiskussion ist ja bei den meisten in die neuen Länder geflossen. Und da hat sie sehr, sehr fruchtbare Ergebnisse geführt. Und das finde ich immer traurig, wenn darüber nicht geredet wird, sondern so getan wird, ach ja, ein bisschen was und dann war Schluss. Da war gar nicht Schluss, sondern die Energie floss in die Gestaltung der neuen Länder. Und vieles haben die alten Länder ja auch an der Diskussion mitbekommen und haben das auch verinnerlicht. Also ich finde das ganz produktiv, was da gelaufen ist.
Mhm. Es gibt auch gerade zur Stunde, ich glaube, jetzt sind sie gerade fertig, die Bundestagsabgeordneten haben eben auch aus Anlass des morgigen Feiertages sich heute zusammengesetzt und diskutiert und debattiert. Ich habe mal eine Stimme, nämlich von Yvonne Marquas, CDU-Abgeordnete, die damals 10 Jahre alt war.
So viele große neue Chancen, Freiheit, Luft zum Atmen. Ich konnte im wiedervereinten Deutschland die prägenden Jahre meiner Schulbildung ideologiefrei erhalten. Und ich konnte studieren, was ich wollte.
Das sagt die CDU-Abgeordnete Yvonne Marquas, also so eines dieser Positiverzählungen. Aber auch interessant, deswegen haben wir sie jetzt hier auch mal mit eingespielt. Sie ist ja so diese sogenannte dritte Generation Ost. Hm. Also die eigentlich viel zu jung waren, um die DDR-Realität noch voll mitzunehmen, aber die natürlich trotzdem auch durch die Elterngeneration ganz viel erlebt haben. Sie haben durch ihre politische Bildungsarbeit, glaube ich, auch viel zu tun mit dieser Generation.
Ja, ich bin da sehr aufgeschlossen gewesen von Anfang an, weil viele auch zu meinen Mentees gehörten, die ich durch Universität oder so kennengelernt habe. Und auch die Bestrebung, sich besonders zu artikulieren, da sie von sich in Anspruch nehmen, dass sie also praktisch diese Umstrukturierungs- und Umbruchserfahrung in sich vereinen und das Alte noch kennen und das Neue auch. Das finde ich interessant, das finde ich wichtig. Und ich finde auch wichtig, wenn dann eine Artikulations- Bedürfnis da ist, dass man das auch unbedingt zulassen muss. Was heißt zulassen? Wir sind in einer freien Gesellschaft, also ihnen auch genau zuhören müssen. Interessant für mich ist, dass in vielen Sachen auch ein bisschen Verklärung der DDR vonstatten geht, was ich viel, viel kritischer sehe, weil sie eben damals Kinder waren und in vielen Fällen mit der ganzen Härte des Systems noch nicht konfrontiert waren. Und sie problematisieren natürlich die 90er Jahre noch mal viel schärfer, als wir, die sozusagen die Akteure waren, die gesehen haben, wie der alte Staat zusammenbricht und der neue von unten aufgebaut werden musste. Da waren wir natürlich viel fokussierter auf unsere Themen, die da zu bewältigen waren. Aber ja, Vielfalt soll zu Wort kommen.
30 Jahre Deutsche Einheit, mindestens 30 Fragen hätte ich noch an Martina Weihrauch. Ein paar gibt's gleich. Es gibt den noch größeren Mann der Sozialdemokratie, wage ich jetzt mal zu sagen, Willy Brandt, der seit 30 Jahren so etwas wie das programmatische Leitmotiv liefert. Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Ist das passiert in den letzten 30 Jahren?
Ja, es ist insofern, man sich von diesem romantischen Satz löst, den er ja auch nie gesagt hat.
Das ist ordentlich zusammenredigiert, ne?
Genau, ja. Ordentlich zusammenredigiert, weil wir miteinander ins Gespräch gekommen sind und nicht nur das, sondern wir leben auch miteinander. 16 Bundesländer arbeiten miteinander. Es sind viele aus dem Westen in den Osten gekommen. Es sind ja auch viele gerade junge Frauen in den Westen gekommen. 3 Millionen Ostdeutsche leben im Westen. die also in Ostdeutschland geboren wurden. Und wir haben auch was Neues geschaffen. Also ich hatte diese Phase, die jetzt praktisch die nächste Generation anbringt, hatte ich in den 90er Jahren, als wir sozusagen Ost-West zusammensaßen und wir als Ostdeutsche erstmal unsere Kompetenz beweisen mussten und erstmal geguckt wurde, können wir überhaupt mit Messer und Gabel essen. Also diese Erfahrung habe ich auch gemacht, aber ich habe mich eben nicht in die Ecke gestellt und geschmollt, sondern gesagt, wir werden es euch jetzt zeigen und wir werden jetzt gegen euch antreten und wir wollen mal gucken, wer hier die größeren Kompetenzen hat. Und das war dann eigentlich in den 90er Jahren gegessen für die, die an diesen Aktionen beteiligt waren. Also die, die Chance hatten, sich einzubringen, die ihre Selbstwirksamkeit spürten und wussten, ja, wir sind wer, wir haben Kompetenzen. Mhm. Aber
Darf ich mal ganz kurz einhören, weil Sie sagen, das war dann gegessen, aber ich habe den Eindruck, dass das noch nicht so richtig gegessen ist. Also diese Frage, letztendlich, ich meine, man sagt Vereinigung, aber de facto unterm Strich muss man doch sagen, ist es eigentlich eine Anpassungsgeschichte gewesen, werdet so wie wir, also Westen sagt, werdet so wie wir und trotz allen Bemühungen, ich meine, es gibt ja diese Statistiken, die das immer wieder zeigen, wie viele Ostdeutsche haben wir eigentlich in Leitungsfunktionen, sei es in Konzernen, sei es in der Bürokratie, bei Bundesministerien, da gibt es im Prinzip so gut wie keinen. Ja, selbst in den ostdeutschen Verwaltungen ist es häufig so, dass die Chefs, die Westdeutschen sind, auch 30 Jahre danach noch.
Nee, da muss ich widersprechen, das stimmt nicht. Ich sage, gegessen ist es in dem Sinne sozusagen nie, wenn man so will. Für die, die das konnten, ist es gegessen, aber egal. Wir wissen aber jetzt durch auch neue Studien, dass die nächste Generation aufholt. Das heißt, unsere Kinder, die also in den 80er Jahren oder Anfang der 90er Jahre geboren wurden, besetzen jetzt auch insbesondere in der Wirtschaft mehr Funktionen. Das sieht man vielleicht in der Politik noch nicht so, aber das holt auf. Das heißt, die haben die gleichen Chancen wie ihre westdeutschen und westeuropäischen Brüder und Schwestern.
Jetzt, das ist jetzt gerade eine interessante Konstellation, weil ich als Westdeutscher allerdings direkt an der Grenze aufgewachsen, Niedersachsen, Ostniedersachsen, so ein bisschen diese Perspektive einnehme, die man häufig eben auch von Kritikern hat, aus Ostdeutschland an dem, wie es gekommen ist. Ich komme noch mit einem Punkt, Eigentumsverhältnisse. Mhm. Ingo Schulze hat in unserem politischen Feuilleton in dieser Woche darauf hingewiesen, der Schriftsteller, dass es keine Region gibt in Europa, wo die Menschen, die an einer Stelle leben, also wo so wenige Menschen das auch besitzen, wo sie leben. Das ist eine Anekdote, mal mit einem Landwirt, mit einem ostdeutschen, brandenburgischen Landwirt gesprochen, der darauf schaut, dass ganz viele Länder rein aufgekauft werden von Westdeutschen, aber auch von Dänen, von Niederländern, der mich mal so rhetorisch gefragt hat, wann ist die deutsche Einheit vollendet, wenn der letzte Ostdeutsche aus dem Grundbuch verschwunden ist. Also da haben wir aber auch sozusagen Probleme, wo ich den Eindruck habe, die sind nicht nur eine Frage der Zeit, sondern die haben sich so festgesetzt, dass ich mich frage, kriegen wir die überhaupt weg?
Also die sind natürlich strukturell die Probleme und zwar deswegen, weil man zu DDR-Zeiten kein Eigentum bilden konnte und dadurch natürlich auch als Staatsbürger anders auftrat. Wenn ich natürlich mit meinem Eigentum auch die gesellschaftliche Entwicklung beeinflussen kann, trete ich natürlich anders auf. Da haben wir praktisch eine doppelte Enteignung, einmal durch die SED damals und dann natürlich nach 1990 durch die Treuhand. Also die Fakten stehen, das ist vollkommen klar. Aber wir dürfen nicht vergessen und deswegen plädiere ich auch für den europäischen Blick und auch für den gesamtdeutschen Blick. Wir haben natürlich auch strukturschwache Gebiete in den westlichen Bundesländern. Wir haben strukturschwache Gebiete in Europa. Und deswegen finde ich es wichtig, diese Probleme, die total berechtigt sind und die Sie ansprechen, dass wir die gesamteuropäisch besprechen und auch die Frage Arm und Reich besprechen und auch die Frage, was ist denn mit den anderen Migranten, die jetzt dazugekommen sind, welche Chancen haben die denn? Also, dass wir uns als postmigrantische Gesellschaft verstehen, dass wir ein neues Deutschlandbild diskutieren. Wer sind wir? Das würde ich eben gut finden, 30 Jahre nach der deutschen Einheit, dass wir sagen, wer sind wir eigentlich? Haben wir unsere internationale außenpolitische Verantwortung überhaupt gesehen und wahrgenommen, das macht mich wahnsinnig. Ich finde, machen wir nicht. Wir sind immer noch in der ähnlichen Position wie 1990 in der Denke. Und dass wir einfach mal diskutieren, wer sind wir und was heißt das für uns? Und uns bekennen zu einem offenen europäischen Land mit Migranten, mit ganz unterschiedlichen Biografien, ganz unterschiedlichen Religionen.
Also ich höre richtig bei Ihnen raus, wenn wir so auf dem Weg auf den 40. Geburtstag da sind, dass wir sozusagen diese Dekade nutzen, um vielleicht nicht mehr nur über Ost und West zu reden, sondern die Frage, wer ist in einer Gesellschaft?
Wer sind wir?
Sie haben das migrantische Deutschland angesprochen, ja immerhin ein Viertel der Bevölkerung, wenn man sich das so nach Statistiken anschaut. Also ist das im Prinzip sozusagen so ein bisschen das Abhaken der Ost-West-Thematik und die Einladung schaut auf Gesellschaft nach neuen Parametern und Kriterien?
Ja, das Abhaken der Ost-West-Problematik deswegen, weil ja auch viele aus im Westen, im Osten jetzt sind und wo eigentlich gar nicht mehr klar ist, wer ist denn Ost und West, wo sich das auch so vermischt hat, auch von den Kindern, die da geboren sind, hier aufgewachsen und umgekehrt, und es ist nicht fruchtbar. Also ich bin ja für alle Debatten, ich bin wirklich, mein Vorname heißt Kontroverse, ich liebe es und wir können uns auch streiten, aber es ist nicht fruchtbar, sondern die Frage ist, was ist fruchtbar für ein neues Deutschland, was man gerne anschaut und wo man gerne lebt.
Donald Trump, der US-Präsident, hat Corona. Er und seine Frau Melania, beide wurden positiv getestet. Das ist eine Nachricht, bei der man sich, glaube ich, ganz gut selbst testen kann. Was ging Ihnen denn als erstes durch den Kopf, Martina Weihrauch, als Sie das gehört haben?
Mir ging durch den Kopf gute Besserung oder mal gucken, hoffen, ob er Symptome hat oder nicht.
Also kein Moment der Häme, wo so zumindest mal kurz so die Mundwinkel nach oben gehen, so hat das Luisa Neubauer zum Beispiel auf Twitter auch geschrieben.
Ja, also ich bin nicht so ein Typ, so eine Sachen braucht. Also ich finde es billig. Die andere Frage ist aber natürlich, wenn man es jetzt politisch betrachtet, wir wissen ja gar nicht, ob es ihm nutzt oder ob es ihm schadet. Mhm. Ja? Als erstmal ist er sozusagen krank und jedem, der krank ist, wünscht man gute Besserung. Und die zweite Sache ist natürlich, wenn er jetzt schwere Symptome kriegen sollte, was man ihm nicht wünscht, dann wird das natürlich auch nochmal den Wahlkampf beeinflussen. Und wenn nicht, wird es auch den Wahlkampf beeinflussen, weil natürlich, wenn es ihm so geht wie Bolsonaro und er die Sache gut übersteht und sagt, naja, habe ich doch gesagt, kleine Grippe, was ist das hier für ein Aufriss und habt euch mal nicht so, dann ist das, geht das in die andere Richtung. Das heißt, wir können überhaupt noch nicht sagen, was jetzt passiert.
Ich meine, was wir jetzt schon beobachten können, und deswegen bleibe ich noch mal kurz bei der Häme, ist halt, und deswegen habe ich das auch angesprochen, unglaublich viel Häme, die sich verbreitet über die sozialen Medien. Und ich frage mich an der Stelle, ist das okay?
Naja, im Grunde, wer austeilt, muss auch einstecken können, wenn ich es jetzt mal so runterbreche. Donald Trump hat natürlich in unsäglicher Art und Weise die öffentliche Debatte verroht und auch vergiftet. Und natürlich muss man sich dann auch gefallen lassen, dass dann so reagiert wird. Wie gesagt, was nicht mein Stil ist. Aber das Problem ist natürlich, dass seine Gegner dann auch nur noch drauf warten. Und das Wichtige ist, einen kühlen Kopf zu behalten und als Mensch, der gerne die öffentliche Debatte mit beeinflussen will, was mich jetzt betrifft zum Beispiel, dass man den kühlen Kopf bewahrt und auch darauf aufmerksam macht, dass es auch eine Stilfrage ist, dass man sowas nicht macht.
Sie haben es angesprochen, die Frage, was bedeutet das eigentlich für den Wahlkampf? Unser Korrespondent Thorsten Teichmann in Washington, der hat dazu ein paar Gedanken und Informationen uns überspielt.
Es gehe ihm gut, erklärte ein Arzt, ohne aber zu sagen, ob Trump über Symptome einer Erkrankung klagt. Der Stab des Präsidenten hat den Terminplan für den Tag freigeräumt. Auch Wahlkampfauftritte müssen wohl abgesagt werden. Trump ist der Ansicht, das Ende der Pandemie ist für Amerika in Sicht. Er wollte Cheerleader der Nation sein und musste jetzt einräumen, auch sein Corona-Test fiel positiv aus. Und auch der seiner Frau Melania textete Trump im Netz.
Okay, gibt noch ein paar Informationen darüber, was das auch für Auswirkungen auf den Wahlkampf hat. Jetzt auch natürlich erstmal auf den Wahlkampf Kalender. Ich meine, es hat ja schon eine gewisse Ironie. Sie haben den Namen Bolsonaro schon genannt. Es gibt natürlich auch Boris Johnson, das ausgerechnet drei Politikertypen, die ja eigentlich auch immer diejenigen waren, die das sehr stark runtergespielt haben in unterschiedlicher Bedienung der Klaviatur, muss man, glaube ich, Boris Johnson da auch schon anerkennen im Vergleich zu den anderen beiden. Also diese Ironie bringt natürlich irgendwie politisch was mit rein. Ja, was ganz interessant ist, ne? weil letztendlich, man könnte fast schon denken, da steckt ein größerer Plan dahinter, der zeigen soll, es kann jeden treffen.
Na klar. Und die Frage ist, ob ich als Politiker und als Mensch so ein Wort wie Demut kenne, dass mich natürlich Krankheit immer erwischen kann. Und interessanterweise hat ja Boris Johnson da auch einen interessanten Schlenker gemacht, ne? Er war ja dann doch auch ziemlich kleinlaut und hat auch seine Auffassung geändert. Ja, wichtig finde ich, dass man Krankheiten nicht benutzt, um politisch Kapital zu schlagen. Und ja, das müssen wir jetzt erstmal sehen, wie sich das darstellt. Die Frage ist, darf der jetzt überhaupt noch irgendwelche Interviews geben, beziehungsweise auch das Kandidatenduell, geht das jetzt weiter? Und so weiter und so fort. Also wir werden sehen.
Die USA haben 7,3 Millionen Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet sind. Seit heute früh zwei Prominente mehr, Donald und Melania Trump. Wir wünschen einfach mal allen, die betroffen sind, das Beste. Und übrigens, Bleichmittel trinken hilft nichts dagegen. Ja, das war eine lange Nacht im Bundestag, um die es jetzt geht. Bis kurz vor 5 Uhr hat sie gedauert, die Sitzung des Untersuchungsausschusses, der klären soll, was schiefgelaufen ist bei der Pkw-Maut. Allein 5 Stunden wurde der Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU befragt, der ja sowieso schon massiv unter Druck stand. Nach dieser langen Sitzung noch ein bisschen mehr. Warum? Das Ganze kann uns Katharina Hamburger sagen, zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio. Es steht ja die nicht ganz kleine Frage im Raum, ob der Verkehrsminister gelogen hat. Und Zeugenaussagen legen das jetzt nahe.
Naja, zumindest sagen diese Zeugen, es hätte tatsächlich von ihrer Seite ein Angebot gegeben an Andreas Scheuer, die den Vertragsabschluss der Pkw-Maut nochmal zu verschieben, bis eben ein EuGH-Urteil da ist. Das soll Andreas Scheuer abgelehnt haben. Die drei Zeugen, das ist nicht irgendwer, das sind die Manager der Betreiberfirmen, unter anderem Kapsch, Eventim und Autoticket. Also Leute, die bei diesen Treffen dabei waren, die übrigens nicht mitprotokolliert worden sind. Jetzt ist es aber so, dass Andreas Scheuer wiederum sagt, nach seiner Erinnerung habe es dieses Angebot tatsächlich nicht gegeben. Also er sagt, da gibt es eine Gedächtnislücke, er sagt, er kann sich daran nicht erinnern, dass er jemals so ein Angebot bekommen hat. Und ähnlich hat sich auch der frühere Staatssekretär im Verkehrsministerium, Gerhard Schulz, der heute bei Toll Collect ist, aber früher mal Mr. Maut war, weil er diese ganze Maut mitverhandelt hat, der hat sich ähnlich geäußert wie Andreas Scheuer. Also man kann sagen, es gibt Hinweise darauf, dass Andreas Scheuer möglicherweise gelogen hat, aber am Ende steht jetzt doch wieder Aussage gegen Aussage.
Ja, Aussage gegen Aussage, das ist das, was mir auch so, seitdem ich das seit heute Morgen höre, durch den Kopf geht. Frau Weihrauch, was macht man da? Also juristisch gibt es da eine Antwort, aber politisch wahrscheinlich auch eine.
Also ich finde diesen ganzen Prozess äußerst peinlich. Ich finde, dass Herr Minister Scheuer eine sehr, sehr schlechte Figur macht. Und ich finde, dass es doch sein könnte, dass Herr Scheuer zu einer ernstzunehmenden Belastung für die CSU wird. Und ob Herr Söder das wollen kann, ist die Frage. Also, wenn er mich fragen würde, was er nicht macht,
vielleicht hört er gerade zu.
Würde ich sagen, nehmen Sie Herrn Scheuer aus dem Schussfeld, weil das natürlich, finde ich, irgendwann jetzt auch die Krone ist. Denn die Frage ist ja natürlich, warum sollten diese drei Manager auch lügen? Die sind ja da auch richtig mit allen rechtlichen Schikanen und so weiter und so fort belehrt worden und Konsequenzen für Falschaussagen. Und das zieht sich ja dann noch hin. Das wird dann auch irgendwann wirklich instrumentalisiert im Bundestagswahlkampf. Und das kann Herrn Söder, glaube ich, nicht gefallen.
Katharina Hamberger, Sie kennen ja die CSU sehr gut, beobachten die intensiv für uns die Partei. Es gibt ja viele Analysen, die sagen, diese Sache wird sowieso gar nicht im Bundestagsuntersuchungsausschuss entschieden, sondern in München eben bei der CSU. Gibt es denn da jetzt schon irgendwelche Signale?
Also im Moment noch nicht. Im Moment ist es so, dass die CSU, zumindest diejenigen, die im Ausschuss sind, sich hinter Andreas Scheuer stellen. Es gibt auch noch von der CSU jetzt von ganz oben bislang keine Signale. Ich sehe es aber ganz ähnlich, dass sich die CSU genau überlegen muss, wie groß ist die Belastung durch diese ganze Mautaffäre und durch diesen Minister für den Bundestagswahlkampf und kann das tatsächlich auch nochmal schaden und ob man sich dann überlegt, muss man den tatsächlich nicht vielleicht bitten, zurückzutreten. Es ist ja schon so, dass Andreas Scheuer in den letzten Monaten und Wochen nicht mehr das beste Standing bei der Basis hatte, wenn wir zurückdenken an den politischen Aschermittwoch, wo er tatsächlich ausgebuht worden ist. Der ist Bezirksvorsitzender in Niederbayern, also dort, wo dieser Aschermittwoch stattfindet, und kommt aus Passau, also auch noch der Stadt, in der das stattfindet. Und dort wird ein CSU-Minister von Teilen ausgebuht. Das ist schon wirklich schwierig. Und auch im Kommunalwahlkampf hat der kaum noch stattgefunden. Und da muss sich ein Söder tatsächlich überlegen, ist das ein Minister, mit dem ich in einen Wahlkampf gehen kann? Gleichzeitig natürlich die Frage, wie kann ein Rücktritt aussehen? Muss er dann zugeben, dass er möglicherweise gelogen hat? Das sind natürlich so Fragen, wie hoch ist die Hürde und was ist dann der wirkliche Grund für den Rücktritt?
Man könnte es aber natürlich auch so sagen, jenseits dieser Frage, wer wann welchen Vertrag wie geschlossen hat und welche Angebote möglicherweise ausgeschlossen hat, fest steht ja, also die Schadensersatzforderungen sind ja sozusagen noch nicht durch, aber wenn sie durchkommen von den Mautbetreibern, den potenziellen Mautbetreibern, wird für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ein ziemlich großer Schaden entstehen. Es gibt ja das gute alte Motiv, Martina Weihrauch, der politischen Verantwortung, also wo Minister eben auch den Hut nehmen, selbst wenn sie selbst persönlich nichts falsch gemacht haben, aber wo man sagen muss, das war ein Projekt aus meinem Haus, es ist krachend gescheitert. Würde das schon reichen, jenseits dieser Untersuchungsfrage?
Denke ich, dass es schon reichen würde, deswegen, dass man ja auch ohne, dass man irgendwas zugeben müsste, sagen würde, dieser Untersuchungsausschuss belastet meine Partei, belastet sozusagen den zukünftigen Wahlkampf und deswegen mache ich meinen Posten frei. Also das reicht schon, da muss man noch gar nichts zugeben.
Katharina Hamberger, jetzt haben wir so klar in eine Richtung gesprochen. Gibt es denn irgendetwas jetzt auch in dieser Nacht, 5 Stunden saß er ja da, der Andreas Scheuer, irgendetwas, was auch für ihn spricht?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, für ihn spricht vor allem, dass es so viele offene Fragen gibt, die sich nicht eben eindeutig haben klären lassen und viele Sachen, wo er noch sagen kann, er hat da mit eindeutig recht. Es gibt ja auch Stimmen in der eigenen Partei, die sagen, mit ihm wird unfair umgegangen und da sind teilweise Vorwürfe, die eben nicht haltbar sind. Also das ist wohl das, was am ehesten noch für ihn spricht, dass nichts eindeutig im Moment zumindest bewiesen werden kann. Ich weiß nicht übrigens, ob ich diese These stützen würde, dass er zurücktreten könnte mit, das hat jetzt so viel Schaden für meine Partei gebracht und ich nehme die Verantwortung. Ich glaube, dafür ist er schon zu weit drin, würde ich behaupten.
Vielen Dank, Katharina Hamberger ins Hauptstadtstudio und danke an Martina Weihrauch bis hierhin. Erstmal weit weg, aber auch in gewisser Weise sehr nah, weil das Problem uns alle herausfordert. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stellt heute Mittag Pläne vor, wie Frankreich mit politischem Radikalismus umgehen will. In Frankreich geht es da vor allem um das Problem des Islamismus, so wird es da sozusagen als Hauptproblem definiert, aber auch nicht nur, es soll um politischen Extremismus und Radikalismus insgesamt gehen. Martina Weihrauch, das, worum es da geht, ist ja im Prinzip ihr Job in der Landeszentrale für politische Bildung Brandenburg, die sie leiten. Bei Macron geht es erstmal um Kontrolle vor allem, also das ist so das Hauptaugenmerk der Maßnahmen, wie man Verbände und Organisationen, Schulen besser sozusagen unter Kontrolle bringt. Ich vermute mal, die politische Bildung arbeitet mit anderen Methoden.
Also erstmal muss man sagen, dass eigentlich alle europäischen Länder, die ich kenne, und ich habe da auch schon einige besucht, Deutschland um ihr Modell von politischer Bildung sehr beneiden. Wir haben ja die Bundeszentrale, die Landeszentralen, dann haben wir verschiedene freie Träger, die politische Bildung anbieten. Das Hauptaugenmerk bei der politischen Bildung ist nicht in erster Linie die Bekämpfung des Extremismus, sondern in erster Linie das Ermutigen der Bürgerinnen und Bürger, sich in ihre eigenen Angelegenheiten einzumischen. Und das Interessante, das ist das Sprungbrett, um auch gegen Extremismus vorzugehen. Also zu sagen, Leute, bildet euch weiter, seid aktiv, wir unterstützen euch dabei. Wir haben ganz viele verschiedene Möglichkeiten der Einflussnahme. Und dann merken die Bürgerinnen und Bürger, wir nennen das Selbstwirksamkeit. Ey, hallo, ich bin ja doch nicht der, der hier unten ist und warten muss, was die da oben sagen, sondern ich kann ja mein Leben in die eigene Hand nehmen, ich kann es bestimmen, ich kann die Verhältnisse verändern. Und wenn dann so ein Kick passiert und wenn es geht schon in der Schule, dann kann man da auch weiterarbeiten. Und wir versuchen alles, um die Leute dazu zu ermutigen, Material zur Verfügung zu stellen, Geld zu geben, zu unterstützen, zu beraten und so weiter und so fort.
Ich frage mich bei Ihrer Arbeit dann, erreichen Sie denn die Sie erreichen müssten?
Natürlich erreicht man nicht alle, die man erreichen müsste. Aber wir haben natürlich auch schon verschiedene Formate. Also ich habe schon vor 20 Jahren, haben wir mit der Bundeszentrale ein Format entwickelt und mit speziellen Trainern gegen mit extremistischen Jugendlichen im Knast, was vorher wir als erstes Bundesland ausprobiert hatten. Alle hatten Angst und haben einfach mal geguckt, wo sind dann diese extremistischen Potenziale und was können wir da tun? Mhm. Und sind da mit politischer Bildung reingegangen.
Was waren das so für Extremismen, wenn ich fragen darf?
Naja, das waren praktisch Jugendliche, die eigentlich in Richtung Rechtsextremismus, aber noch nicht die Harten sozusagen, aber die schon im Strafvollzug waren. Und dann haben wir aber natürlich festgestellt, mit ganz tollen Trainern, übrigens wirklich, wir brauchten auch gute Männer im Mittelalter. Das ist ja das Problem, dass viele Frauen auf diesem Gebiet arbeiten. Und wir brauchen gerade bei extremistischen Jugendlichen, die am meisten männlich sind, brauchen wir richtig gute Männer, die sich da einfühlen, weil sie dann auch eine Vorbildfunktion für diese Jugendlichen sind. Und da haben wir eben festgestellt, dass Extremismus auch aus einer persönlichen Lage herrührt, dass man also nicht in einer freundlichen und gefestigten Familie ist, dass man nie Möglichkeiten hatte, sich zu entwickeln, sondern immer irgendwie auch missachtet wurde. Das heißt also, eine freie und eine offene und eine lebendige Persönlichkeit, die weiß, sie kann gestalten, wird nicht extremistisch. Also da kommen viele Sachen hinzu, aber diese persönlichen Sachen, keine Arbeit, keine Freundin, von den Eltern nicht wertgeschätzt, von der Umgebung nicht wertgeschätzt, die sind auch wichtige Faktoren, die zum Extremismus führen. Und Frankreich, weil wir ja nun dabei waren, gerade Macron hat sich natürlich jetzt hervorgetan, aber das hat natürlich eine Tradition in Frankreich, dass man da erstmal so Härte zeigt und raufhaut und denkt, ja, also mit Schutzmaßnahmen erreicht man alles. Auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, unbedingt.
Ich meine, bei Leuten, die auf Autorität stehen, kann natürlich vielleicht auch Autorität helfen.
Ne? Aber nicht langfristig. Ja. Also sie können dann zwar praktisch eine Gefahr abwehren und sie können dann vielleicht diese und jene Straftat abwehren. Aber das Potenzial, was da ist, legen sie dadurch nicht trocken. Und da muss man einfach tiefer reingehen. Da kann man nur zu ermutigen.
Ist ja auch immer die Frage, wie weit politische Bildung sozusagen da auf Unwissen oder auch vielleicht auf Dummheit stößt und wo auch Extremismus gerade aus sehr intelligenten Köpfen kommt. Auch wenn ich an Frankreich denke, die Bewegung der Identitären, die dort sehr stark ist, es ist ja eine sehr intellektuelle Bewegung zum Teil.
Da gebe ich Ihnen 100% recht und da ist auch kein Extremismus gleich, sondern da sind natürlich verschiedene Elemente, aber auch ich habe mich mal in eine Debatte mit Extremisten und gerade mit der Identitären Bewegung begeben, mithilfe des Verfassungsschutzes, und es ist eben interessant, wenn man mit ihnen dann wirklich in die Tiefe geht, hört dann auch die Intelligenz auf. Und das trauen sich aber viele nicht. Und man braucht auch viel Unterstützung, vor allen Dingen von den Sicherheitskräften, um das tun zu können. Da sollte man also nicht leichtgläubig reingehen, sondern da braucht man viel Erfahrung.
Martina Weihrauch sagt das bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Das war unsere Zeit hier gemeinsam in dieser Stunde. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Gerne.